So, und damit herzlich willkommen zum OC-Talk Nummer 56. Puh, ist das heiß hier. Es grüßt lieb und fein die Clan-Family vom Niederrhein.
Hallo, hier ist Angelika Akadogesu aus dem Raum Ulm.
Hier ist Mika aus Berlin. Ich bin im Support tätig und ja, so quasi der inoffizielle Community Manager.
Hallo aus München. Auch hier ist es sehr heiß. Ich bin im Support tätig und bin der Schatzforscher.
Hier ist Lini 11 aus Trier.
Der Hanne Q, der Jürgen aus Laten.
Hier ist Marc, Leifner 112.
Hallo von Sammy Sapi aus Celle vom CGO Entwicklerteam.
Und still und leise ist der Südmeister, der Konstanzer und der Felserer dabei. Boah, ich sag noch, drei Dosen mehr, mir geht der Schweiß aus, oder? Wie geht's euch momentan?
Also heute, Berlin hat sich abgekühlt, sage ich nur. Gestern war es noch richtig warm und so. Man hört das Gewittern, aber kam nicht richtig runter. Aber jetzt geht's. Aber ich habe gehört, in anderen Landesteilen geht die Welt unter, ne? Also mit viel Wasser und so.
Ja, Wuppertal soll ja sehr schlimm gewesen sein diese Woche. Ja, da hätte man wahrscheinlich guten Paddel-Cache machen können. Bei meinem Cache waren heute Leute aus Wuppertal da und haben meinen Cache gepaddelt. Also, wenn man keine Lust hat, in Wuppertal paddeln zu gehen, fährt man ihn woanders hin.
Naja, solange man da kein Event draus macht und sagt, komm, wir ziehen alle eine Badehose an. Okay. Ja, dann steigen wir auch mal ein in den nächsten OC-Talk, auch wenn es unerträglich heiß ist. Und das wird sicherlich auch ein warmer Sommer werden. Wir hatten als letztes Thema Datenschutzgrundverordnung. Haben wir da irgendwie Feedback bekommen, außer die ein oder andere, ach, ich bin ja noch bei euch angemeldet, lösch mich doch mal, vergessen E-Mail?
Aus das, was du eben gesagt hast, das kam natürlich als Reply. Also Angelika kann das gerne bestätigen. Wir haben beide zusammen in den letzten Tagen ziemlich viele Anfragen dazu oder Löschwünsche beantworten müssen. Aber wenn man bedenkt, ich glaube, es waren ja Wie viele Mails hast du verschickt? Über 290.000 oder so?
Ich glaube 209.000 waren es, fast 2000, okay. 210.000 waren es. Wobei das alles System-Mails waren und sehr viele Empfänger davon sind geblockt gewesen. Die kamen zurück als nicht mehr zustellbar.
Okay, auf jeden Fall von diesen, sag ich mal, sechsstelligen E-Mail-Anschreiben haben wir vielleicht ich würde sagen, eine zweistellige Zahl an Rückläufern bekommen, die sich gerne die quasi aufgeweckt wurden durch diesen Mailverteiler und löschen wollten. Aber ich finde, bei der großen Menge ist das noch tragbar. Und ja, Angelika, wie hast du es empfunden?
Ja, ich gehe davon aus, dass eine niedrige dreistellige Zahl ist. Anfangs waren es alles Anführungszeichen Karteileichen, die also einen Account angelegt hatten, zum Teil vor Jahren, und nie irgendeine Aktivität gezeigt haben. Die konnten wir direkt komplett löschen. Und jetzt sind so ungefähr 40 Anfragen, die haben einen Pfund, manche haben auch Caches gelegt, die sich jetzt im Laufe von einer guten Woche hier gemeldet haben und fordern, dass der Account gelöscht wird.
Genau, dazu muss man nochmal sagen, bisher, alte Verfahrensweise, konnten wir User, die absolut noch nichts gemacht haben, weder gelegt noch gefunden, irgendwas gefunden oder einen Cache gelegt haben, die konnten wir komplett löschen. Sobald aber ein User-Account schon mal aktiv war, konnten wir ihn nur deaktivieren, sein Listing, falls es existierte, sperren. Und ansonsten blieb das jetzt, ja, sein Name war weg, die E-Mail-Adresse, also der Name schon blieb, aber die E-Mail-Adresse war weg, die persönlichen Daten wurden entfernt, aber er war als Account noch sichtbar, bloß eben deaktiviert. Und da müssen wir jetzt nacharbeiten. Das heißt, durch diese DSGVO wird jetzt auch eine Löschung durchgeführt. Es wird also dann der Zustand kommen demnächst, dass auch Listings ein bisschen, wie soll ich sagen, zerrupft aussehen. Mirko, das kannst du bestimmt besser erklären.
Ja, ich versuche das auch mal zusammenzufassen. Also erstmal richtig, das alte Verfahren war ja relativ simpel, wo kein Fund und kein Cache gelegt war. Das war relativ einfach zu löschen. Ich habe mir in den letzten Tagen wirklich die Mühe machen müssen und alle Datenbanken, die wir haben, wir haben ja nur eine Datenbank, aber darin sind mehrere Tabellen, und habe mir dort die Zusammenhänge von User-ID, also in dem Fall die persönlichen Daten, mit den entsprechenden Fund Daten dahinter angeschaut und geguckt, was muss man wie löschen, was muss man ja deaktivieren oder was muss man rückgängig machen und so weiter, weil wir wollen ja das Spiel nicht kaputt machen. Und das waren insgesamt 26 Tabellen, in denen ich da tätig werden muss. Und wir schreiben da gerade noch ein komfortables Skript, sodass ihr da im Support auch wirklich nur noch ein Knöpfchen drücken müsst, wo dann wirklich so ein Final-Haken dran ist, hier wirklich löschen. Und dann wird alles das ausgeführt, was wir schon mal angesprochen hatten in der letzten Sendung. Das heißt, wir werden die persönlichen Daten definitiv löschen. Und die Daten, die wir zum Erhalt des Spieles, da haben wir ein berechtigtes Interesse dran, erhalten dürfen, das sind zum Beispiel die Log-Einträge, allerdings neutralisiert. Das heißt, was du gerade gesagt hast, der zerruftes Listing, wenn jetzt jemand einen Cache hat und der hat da jetzt 3 Funde und dann sieht er demnächst, da steht der Username gelöscht, hat den Cache gefunden, hat aber keinen Text hinterlassen, dann macht es keinen Sinn, den anzuschreiben. Der ist nämlich einer von denen, die dann gesagt haben, ich möchte gerne deaktiviert und gelöscht werden. Aber damit der Fund als solcher in der Datenbank erhalten bleibt, also als Zählwert, bleibt dann nur eine Unique-ID, die sagt, hier war jemand, da hat jemand was gefunden und wenn er einen Fachpunkt gegeben hat, würde der auch noch beibehalten werden. Das Ganze hängt damit zusammen. Und das Allerschwierigste, was ich bis jetzt hatte, das war herauszufinden, in welcher Konstellation ich die hochgeladenen Fotos mit berücksichtigen kann. Weil sowohl als Owner als auch als Cacher hast du ja die Möglichkeit, bei uns Fotos hochzuladen. Die liegen dann auf der Platte und die müssen ja mitgelöscht werden. Ja, und das alles in Zusammenhängen zu packen, das hat mir jetzt schon so ein paar Abende Kopfschmerzen bereitet. Ja, aber ist gut, da müssen wir halt dran, da müssen wir durch. Und leider ist es so, dass das unser Erscheinungsbild auf der Homepage oder auf der Seite doch deutlich beeinträchtigen wird. Da können wir nichts machen, das ist nun mal halt so, wenn ihr jetzt gelöscht werden wollt, dann ist das so.
Ja, da kann ich vielleicht nochmal dazu sagen, wir sollten das deutlich kommunizieren bei denen, die gelöscht werden wollen, welche Auswirkungen das hat, das Löschen oder ob wir beim Deaktivieren bleiben, dass nur die Mailadresse rausgenommen wird, weil es eben manche möchten ja vielleicht ihre Log-Einträge bestehen lassen, so wie bisher.
Ja, dann können sie nicht sagen, ich möchte gelöscht werden. Das geht nicht. Also entweder so, das ist das, was ich schon mal auch in kleineren Zimmern gesagt habe, wir müssen eine Konsequenz durchziehen. Der Gesetzgeber sagt, wenn der Wunsch nach Löschen besteht, dann muss gelöscht werden. Dann gibt es nicht die Frage, ja, das ist aber schlecht, weil wenn ich jetzt lösche, dann habe ich nicht mehr so viele in meiner Datenbank. Ich könnte ja hingehen und nur deinen Namen wegmachen. Das machen wir ja letztendlich effektiv. Das heißt, der Zählwert bleibt erhalten. Und damit ist klar, dass wir die Daten von dem User auch löschen können. Aber wir können nicht großartig diskutieren und sagen, ja, das ist aber schlecht, wenn jetzt Wunsch auf Löschen, das ist natürlich doof, können wir auch akzeptieren, aber da können wir auch ein bisschen diskutieren, vielleicht überrede ich dich auch noch ein bisschen. Das geht definitiv nicht und das ziehen wir hier konsequent durch.
Ja, aber was beim Löschen alles passiert, das muss nochmal deutlich nach außen getragen werden. Ich glaube nicht, dass sich da alle bewusst sind, dass dann wirklich alles weg ist.
Und ich glaube nicht, dass sich da einer von denen, die sagen möchte, ich möchte gerne löschen, dass sie interessiert, ob bei uns die Seite scheiße aussieht anschließend.
Es geht nicht darum, ob die Seite dann scheiße aussieht, entschuldigen das Wort, sondern dass sie vielleicht später auch nochmal gucken wollen. Jetzt nicht, die nur einen Fund haben oder so, aber wenn jetzt jemand wirklich lange Zeit dabei war, dass dann wirklich alles weg ist, dass Tabula Rasa gemacht wird.
Dann würde er nicht anfangen, gelöscht zu werden.
Richtig. Ich möchte gerne gelöscht werden, aber bitte nicht ganz. Das geht nicht. Also 1 oder 0, digital, entweder löschen oder nicht. So, das muss sich derjenige überlegen. Wir haben in Podcast 1 darüber gesprochen, wir sprechen heute wieder darüber. Wir werden sicherlich auch eine allgemeine E-Mail verfassen, mit der wir auf so eine Anfrage konsequent auch reagieren. Das heißt, ihr bekommt eine Eingangsbestätigung mit einem vorgefertigten Text, in dem genau das, was du gerade sagst, drinstehen kann. Wo wir reinschreiben, wir haben deinen Wunsch genommen, du hast nochmal 2 Tage Zeit, das zu überdenken oder sowas in der Richtung, können wir nochmal einsetzen oder irgendwie sowas. Da muss ich mal gucken, ob das überhaupt zulässig ist, aber sowas kann man natürlich machen.
Ja, das meine ich eben, dass man nochmal genau auf die Konsequenzen hinweist. Und dann kann sich derjenige nochmal überlegen, will ich wirklich gelöscht werden oder lassen wir den Account einfach ruhen.
Ja, aber es ist aber keine Opt-in, Opt-out-Geschichte. Das heißt, wir sagen nur, du hast nochmal Zeit bis dahin, du bist zum Löschen vorgemerkt. Sollten wir von dir kein anderes Feedback bekommen, dann führen wir es auch durch. Also heißt, wir werden nicht darauf warten, dass der erst sagt, nee, ich möchte wirklich, dass ich gelöscht werde. Das wäre ja nochmal das Einfordern eines zweiten Mal, ich möchte gelöscht werden. Und da, glaube ich, kriegen wir ruckzuck einen auf die Mütze.
Nee, es geht, glaube ich, darum, irgendwie, wenn die Leute auf Löschen klicken, eine Liste zu machen, wo dann drauf steht, ja, hier, Das sind die Konsequenzen. Doch übrigens, die Leute leiden darunter so krass. Aber hier kannst du dich löschen.
Ja. Also wie gesagt, da haben wir auch intern schon gesprochen, dass wir einen Weg finden werden, dass das plakativ sein wird. Ich habe ja auch schon mal einen Screenshot reingeschickt, wie das aktuell aussieht, dass ich alle Daten, die ich von einem User zusammengefasst habe, in einer Tabellenform aufliste. Da sieht man dann schon, was da alles an Daten weggeht. Aber die Konsequenz ist natürlich klar, wenn die Daten raus müssen, müssen sie raus.
Ja, da kann man nichts ändern. Das ist so.
Es ist auch nicht unhöflich, wenn man sagt, man möchte so einen Log löschen und so weiter. Aber was aber dann vielleicht schon mal unhöflich sein können, damit kommen wir jetzt auch zum ersten Thema des heutigen Tages einfach mal, sind vielleicht Kurzlogs unhöflich, Schatzforscher? Da hast du irgendwas mitbekommen in dem Rahmen?
Genau, es war mal eine Diskussion vor vielleicht 8 Wochen. Da war es doch deutlich kälter als heute und das Wetter deutlich schlechter bei unserem OC Bavaria Stammtisch dazu, ob kurze Logs unhöflich sind. Und ehrlich gesagt, ich selber, es kommt halt drauf an, ne? Also die Diskussion ging darum, ob wenn sich der Owner ganz viel Mühe gegeben hat beim Legen und das vielleicht auch für den Sucher erkennbar ist, das ist ja schon die erste Frage, kann der Sucher das erkennen, ob dann ein Kurzlog die ausreichende Wertschätzung der Leistung für den Owner ist oder ob grundsätzlich bedeutet, wenn es ein kurzer Log ist, dass man den Cache nicht besonders gut empfunden hat. So. Und deshalb wollte ich das Thema nochmal hier kurz einführen und auch nochmal in eure Runde fragen, wie seht ihr das? Ja, also seid ihr der Meinung, ja, Kurzlogs, ja, müsst ihr eigentlich sagen, was ihr davon haltet, ja?
Also nur kurz los nach dem Motto, Log folgt später. Ist eigentlich wirklich überflüssig, finde ich. Man sollte sich ja schon die Mühe machen können und wenigstens am Tag oder am nächsten Tag den Log auch wirklich verfassen. Was ich also persönlich immer ganz gerne mache, wenn ich einen Cache habe, der uns wirklich gut unterhalten hat, dann gibt es von mir meistens einen ein- bis zweiseitigen Log, der wirklich den Tages Spaß widerspiegelt. Ich muss immer ungeheuer aufpassen, dass ich nicht zu sehr spoiler. Meistens kann man zwischen den Zeilen lesen oder wenn man dann den Cache selber auch kennt, einige doch versteckte Hints irgendwo noch nachvollziehen. Und bei Caches sind mich persönlich nicht so begeistert, wo ich gesagt habe, ja, netter Cache, dankeschön, ne? Da kriegt er halt einen Dreizeiler oder sowas. Das reicht mir dann persönlich. Wie macht ihr das?
Also ich halte es so, wenn mir der Cache gefallen hat, ich schreibe keine Romane, das ist nicht mein Stil, dann schreibe ich ein bisschen was dazu. Auch früher habe ich oft Trails noch gemacht und habe auch zu jedem Einzelnen einen extra Eintrag geschrieben, um dem Owner zu zeigen, dass ich jeden Einzelnen würdige. Inzwischen hat sich das auf der anderen Plattform einfach so verselbstständigt. Ich habe keine Lust mehr auf Tradis. Und dann habe ich doch lieber einen Kurzlog statt einen halben Roman. Ich war mit dem und dem und dem unterwegs. Wir hatten viel Freude und wir haben heute und gestern jeweils 50 Caches gefunden. Das war alles wirklich toll, aber zum eigentlichen Cache steht gar nichts dabei. Das empfinde ich eigentlich als Log-Spam, wenn dann da 1000 Worte stehen, wo eigentlich zum Cache außer gefunden nichts gesagt wird. Dann doch lieber zwei Worte gut gefunden.
Ja, das finde ich auch sehr schade. Ich kenne einige Leute, die nehmen sich dann irgendwie GSAC oder was auch immer für ein Tool, packen dann da einen Logtext rein, weil sie an dem Tag 20 Dosen gefunden haben. Das ist immer der gleiche Logtext. Das ist dann im Endeffekt auch alles nur 2 Zeiler zu einem Cache. Ist natürlich sehr komfortabel, aber ich finde es auch sehr unhöflich, wenn man das dann mit einer Massenlog abfertigt. Vor allem, wenn es kein Powertrail ist. Beim Powertrail kann ich das ja noch nachvollziehen, wenn da oder eine Runde ist, dass man dann mehrmals den gleichen Log schreibt. Aber so hat es für mich dann so den Eindruck, dass man da relativ faul ist oder zu faul ist, für einen Cache was zu schreiben und vielleicht noch irgendwie unbedingt viele Zeichenanzahlen in seinem Log hat. Da gibt es ja auch Leute, die darauf sehr scharf sind.
Ja, das Allerunhöflichste finde ich, wenn noch dran steht, der Owner möge den Einheitslog entschuldigen. Es waren so viele Caches, dass ich mich nicht mehr an jeden einzelnen erinnern konnte.
Das, da muss ich dir recht geben, das hatte ich auch mal bei 1-2 drin stehen. Das fand ich auch nicht so toll. Gut, ich mache auch manchmal gefunden und tue dann, wenn ich zu Hause bin, den Log nochmal aufrufen und tue den dann verändern, so dass es mir dann so gefällt, wenn ich den Log
Das ist eben die Sache, ich als Owner bekomme ja die Nachricht von dem gefunden. Und wenn du das später editierst, kriege ich keinerlei Nachricht mehr drüber, dass da was geändert wurde. Und muss dann jeden einzelnen gefunden Log, wenn es mich interessiert, nochmal aufrufen. Und ehrlich gesagt, bei 100 Caches habe ich da nicht die Zeit dazu.
Oh, da fällt mir gerade was ein. Was ich am frechesten finde, sind die Leute, die schreiben, danke für den Cache, Log folgt später. Und der Log folgt dann aber nicht später.
Das hatte Mirko auch gesagt, gleich am Anfang. Genau, ja, das ist...
Da könnte ich kotzen. Dann müsste man eigentlich mal seine Logs durchsuchen, wo Log folgt später drinsteht und den alle löschen.
Na, macht man anders. Da macht man einfach einen Cronjob, der den Log durchfuhrt und überall da, wo drin steht, folgt später, kriegt einen automatischen E-Mail-Reminder. Aber mal kurz den Sammy HP ins Boot geholt. Ihr loggt ja schließlich auch über die App und ihr macht ja auch Offline-Logs. Ist das da vielleicht nicht auch irgendwie möglich, so eine Art Zwischenspeicher nach dem Motto Merken zum Loggen oder sowas einzubauen?
Ja, gibt es doch.
Wie meinst du das jetzt genau?
Ja, ihr habt ja einmal die Offline-Log-Funktion, das heißt, ich kann ja jetzt einen Log speichern, den offline speichern und später, wenn ich irgendwie online bin, kann ich das ja dann synchronisieren und dann jagt er den raus. Aber gäbe es da eine Funktionsweise, wo ich sage, diesen hier schon mal merken zum Loggen und dann sagen, so, welche muss ich denn noch loggen, dass ich dann so eine Art Liste aufmache mit den Caches, wo ich noch was reintippeln musste, dass sie dann erst abgeschickt wird, wenn ich dann fertig bin mit Editieren?
Ja, so eine Art geht das. Man kann in den Einstellungen dieses Einklick Offline-Log, schnelles Offline-Loggen aktivieren. Dann, wenn man aufs Loggen im Menü klickt, erscheint ein Menü mit gefunden, nicht gefunden und so weiter. Kann man einmal kurz auswählen und dann ist automatisch ein leerer Offline-Log gespeichert. Und wenn man dann in den Verlauf geht oder auch sich eine Liste anzeigen lässt und die entsprechend filtert, kann man sich da alle Caches mit Offline-Logs anschauen und dann da nachträglich die Logs zu verfassen. Oder halt natürlich alternativ Field Notes exportieren und auf Open Caching importieren.
Jawohl. Entschuldigung, Sammy. Nochmal eine Frage dazu. Soweit ich mich erinnern kann, kann man bei euch auch die letzten Logtexte kopieren, ne? Und dann hat man wahrscheinlich doch bei manchen Caches die gleichen Texte drin, ne?
Genau, man kann auswählen, dass man im Log-Menü, wenn man einen Cache loggt, kann man auswählen, den letzten Log erneut verwenden, dann wird er geladen und man kann noch bearbeiten. Macht manchmal vielleicht Sinn, wenn man gerade eine Serie hat, dann möchte man vielleicht immer einen Grundtext schreiben und dann noch ein bisschen ergänzen. Manche Leute nutzen das selbstverständlich auch aus, um immer den gleichen zu verwenden. Manche setzen vielleicht auch einen Standard-Log-Text in eine Signatur, die dann automatisch bei jedem Cache geladen wird. Na, aber... das ist halt immer abhängig vom Nutzer und wenn er Einheitslog verfassen möchte, dann wird er auch eine Möglichkeit finden.
Also fassen wir mal ganz kurz zusammen. Mit CGEO gibt es die Möglichkeit eines Kurzlogs, der dann offline gespeichert wird. Das heißt, dieser Log wird nur vorgemerkt, ohne Inhalt. Und dann kann man sich den als für die Field Notes herunterladen, bei den Field Notes hochladen und da kann man dann gemütlich am PC richtig loggen.
Genau.
Ja, das ist doch mal ein Tipp wert. Tja, wie schlage ich jetzt die Muttersprachlerbrücke? Ach, sagen wir einfach so, HoneyQ ist ja hier. Wir springen zum nächsten Thema. Und HoneyQ hat uns aus dem Support, glaube ich, eine Frage mitgebracht. Benötigen wir Muttersprachler zur Unterstützung des Supports? Was meinst du denn damit?
Ja, so wie ich das schon im Text geschrieben habe, immer wieder werden Listings in anderen Sprachen, die das Support-Team nicht sprechen kann, veröffentlicht. Das ist ja auch sehr wohl erwünscht. Das Problem ist aber, wenn wir stichprobenartig die Listings mal kontrollieren, ob die Nutzungsbedingungen eingehalten werden und dann eventuell Kontakt aufnehmen müssen, dass wir dann auf unsere Grenzen kommen oder dass wir dann halt auf Englisch anschreiben müssen.
Ja gut, das heißt, wenn du zum Beispiel Spanisch, Belgisch, irgendwie sowas hast, ne, sowas meinst du?
Genau, das Listing übersetzen machen. So handhabe ich da zumindest mal was damit Google Translate, wenn ich die Sprache nicht spreche. Sonst wurschtel ich mich da bei Englisch oder Niederländisch ein bisschen durch.
Naja, also brauchen tun wir natürlich immer Leute überall. ich sag mal so, wir kommen gleich noch zum heißen Thema auch, Urlaubszeit steht bevor. Sicherlich sind Fremdsprachen ein Thema, wo ich glaube, dass wir immer Unterstützung gebrauchen können. Vielleicht ist es ja auch gut, wenn man sich erstmal so innerhalb der vorhandenen Mannschaft umhört, wer welche Sprache spricht, dass man sich da vielleicht mal schon mal ein bisschen intern absprechen kann. Und ja, ansonsten müssen wir einfach gucken, ob wir Leute aus der Community vielleicht auch dabei ziehen können, die die Sprache sprechen. Das heißt, wenn Google Translate da für uns nicht ausreichend ist, vielleicht können wir uns das dann mit Hilfe anhören. Ich meine, andersrum mal für die Kommentare und für die Hörer, wenn ihr irgendwelche Sprachen sprecht, die bei uns vertreten sind, wo ihr sagen könnt, ja, ich könnte mal einen Blick ins Listing werfen und mit euch mal diskutieren, wenn da was nicht so ist, wie es sein soll, dann meldet euch einfach bei uns und dann schauen wir da mal weiter.
Und wenn er noch mehr Zeit hat, kann er auch an der Umgestaltung der Seite, also die Sprache übersetzen, ne, für unsere Seite. Da sind wir auch noch nicht ganz durch für alle Sprachen.
Ja, das stimmt. Also unsere Sprachübersetzung, die wir über CrowdN führen, die ist noch nicht ganz durch, aber die ist in vielen Teilen schon wieder weitergerutscht. Ich glaube, nach dem letzten Aufruf an das CGO-Team, da waren ja auch einige Übersetzer, da gab es mal so ein bisschen einen Rutsch so in den klassischen Sprachen, Spanisch und Französisch, glaube ich. Also auch da vielleicht mal so ein kleines Dankeschön an die Übersetzer, die da schon fleißig dran sind. Also falls jemand zuhört und eine Sprache sehr gut spricht, meinetwegen auch gerne einen Muttersprachler, ihr dürft uns grundsätzlich eure Hilfe anbieten, wenn es da um Prüfung von Listings geht oder wenn ihr mal was seht, wo ihr sagt, immer, das ist aber nicht so, wie man das so schreiben sollte, weil da ist das und das als Grund. Oder auch ihr seid übersetzungsaktiv, schaut einfach mal rein, das wäre ganz gut. Okay, also dann halten wir mal fest, eine Muttersprachler muss es jetzt vielleicht nicht unbedingt hundertprozentig sein. Ich meine, ich bin auch kein englischer Muttersprachler, trotzdem komme ich mit dem Englischen sehr gut zurecht. Ich denke, jemand, der vielleicht spanische Wurzeln hat oder der vielleicht sehr oft in Spanien ist und nicht nur Uno Silvester por favor sagen kann, der ist sicherlich auch geeignet, uns da zu helfen. Französisch, Niederländisch und was alles so hier rumkreucht, das ist alles sehr gut. Da können wir alles gebrauchen, ne?
Mirko, das ist ja ein total guter Übergang. Wo sind denn überall Caches? Und wahrscheinlich sind da ja auch viele muttersprachliche Cache-Leger zugange. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was erzählen.
Ja gut, wäre zwar erst der nächste Punkt, weil wir noch die Dogeso gleich hätten, aber ich glaube, Dogeso, verzeih uns, wenn wir sie einmal kurz eine Position runterschieben und dann kommen wir mal in die Urlaubszeit. Wo sind denn so Caches? Ja, ich habe schon mal ein bisschen gelünkert, weil der ein oder andere wird ja sicherlich ins Vergnügen kommen und dann in den Urlaub fahren. Und ich habe mir mal so die Zugriffszahlen erstmal angeschaut über unser Google Analytics Konto und habe mit Freude festgestellt, dass wir auch außerhalb von Deutschland durchaus anschauliche Zugriffszahlen haben. Und wenn wir dann mal von einem Zeitraum von 30 Tagen sprechen, also von den vergangenen 30 Tagen, sprich also jetzt quasi aktiv der Mai, dann haben wir eine prozentuale Verteilung, die sicherlich in Prozenten ausgedrückt nicht sehr groß ist. Das heißt, wir haben natürlich 82% aus Deutschland den Zugriff, bedeutet aber im Umkehrschluss, dass die 8%, die da fehlen, irgendwo anders liegen. Und das verteilt sich relativ homogen in Österreich, es verteilt sich auch in die Schweiz, in die Vereinigten Staaten, in Frankreich. Jetzt muss ich kurz ein bisschen blättern. Dann haben wir noch Italien, Spanien, Polen und England dabei. Habe ich jetzt die Niederlande erwähnt? Ich glaube auch. Also das, man merkt schon so, die Hauptstaaten, Österreich, Schweiz natürlich als deutschsprachiger Raum, die haben natürlich einen großen Nutzen durch die deutschen Listings, die wir haben. United States, bin ich eigentlich überrascht so ein bisschen, dass man von so weit weg uns dann auch mit so einer großen Zahl noch besucht. Wobei die große Zahl in Prozent 1,63%, das ist jetzt nicht groß, aber es macht immerhin fast 1700 Zugriffe aus. Und das für 30 Tage, ne? So Sachen wie Italien, Niederlande, Spanien, also das europäische Umland, sogar Polen ist da ungefähr in der gleichen Range. Also ich muss schon sagen, da kommt einiges zusammen. Und da habe ich nochmal weiter nachgeguckt. Die steigende Anzahl der Nutzer der internationalen Plattform und die Anlage von mehrsprachigen Listings, die steigt auch. Gerade zum Beispiel im belgischen Raum habe ich sehr oft gesehen, dass Belgisch, also Belgisch wurde als Sprache so gewählt, Französisch also, Deutsch und Englisch dahinterlegt war. Das fand ich auch ziemlich klasse. Und wenn man da mal reinschaut, zum Beispiel die Kollegen in, oder weiß ich, Kollegen, die Kescher in Frankreich, die haben fast über 180 Ziele in Frankreich. Wenn man jetzt nochmal sagt, okay, 180 Caches ist ja natürlich, die mache ich an einem Wochenende. Ja, klar, aber OC ist eigentlich zu, weil wir gerade gehört haben, 82% eine deutsche Plattform und hat 180 Caches dann in Frankreich, ist natürlich auch schon mal eine beachtliche Zahl in dem Moment. Und das geht auch so weiter. Man hat so Sachen wie Palma de Mallorca mit über 80 Caches, und so groß ist die Insel gar nicht. Kroatien mit 50 Caches direkt an der Küste entlang. Und selbst in Australien haben wir 10 Caches eingetragen in unserer Datenbank. Also da kann man schon sehen, da sind einige Urlaubscacher unterwegs. Falls ihr auch in ein Urlaubsland fahren wollt und mal schauen wollt, was ist denn da möglich, ihr könnt natürlich über die Karte reingehen und das sehen, was wir dort gelistet haben. Und ihr könnt natürlich auch eine Suche ausführen, indem ihr oben auf Menüpunkt Cache klickt und dann einfach mal das Land, in das ihr fahrt, einfach auswählt. Da sind also überraschenderweise schon doch einige im Ausland liegend. Also das finde ich ganz toll und ich sag mal weiter so.
Die Sachen, die du eben aufgezählt hattest, zum Beispiel Frankreich mit über 180, waren das jetzt Funde oder waren das jetzt gelegte Caches? Ah, okay. Müssen wir das den Titel mal da in den Shownotes ein bisschen anpassen.
Also ich dachte so Urlaubsfunde, die man machen könnte. Also man könnte, ich sag mal, Palma de Mallorca ist ja jetzt, wie ich gerade schon sagte, nicht so groß. Die haben 80 Caches, die auf OC gelistet sind. Da waren auch sehr viele OC-Onlys übrigens dabei. Das kann man wirklich fast in einem Urlaub da abreißen. Das heißt, ich kann mal eben kurz Mallorca leer cachen. Ist natürlich auch cool.
Da kann ich vielleicht noch anfügen, einige davon sind so auf unserer Liste, sind wahrscheinlich nicht mehr da. Da wäre auch der Aufruf, sucht auch die mal und gebt eine Rückmeldung. Und wenn sie nicht mehr da sind, können wir sie von der Liste rausnehmen.
Das ist ja das Schwierige bei so einem Urlaubscache. Wenn du als Owner eine Dose jetzt auf Mallorca setzen möchtest, da muss ja irgendwie die Möglichkeit sein, dass das Logbuch gewartet wird. Ist ja auf anderen Plattformen auch so. Alles virtuell zu gestalten, ist auch nicht unbedingt die schönste Lösung. Also von daher kann es natürlich vorkommen, dass eine Dose schlecht gewartet oder nicht da ist. Also von daher, wie Angelika gerade sagte, Feedback ist ganz wichtig. Nur so können wir die Datenbank sauber halten. Und wenn ihr sagt, hier habe ich doch gefunden, lag halt ein Stein weiter oder habe ich nicht gefunden oder ich ist voll, ist nass, ne? Logbuch muss gewechselt werden, die Gezeiten haben es aufgefressen, man weiß es nicht. Also Feedback, davon lebt die Plattform, davon lebt vor allen Dingen der Cache, bitte.
Und ich denke, gerade bei diesen Auslandscaches ist es auch nicht verkehrt, mal ein Logbuch dabei zu haben und das auszutauschen oder ein Paddling in eine größere Dose zu legen, wenn die kaputt ist. Weil der Owner, oft sind sie schon gar nicht mehr aktiv oder der kommt auch nicht so oft hin und ist dann eher dankbar, wenn man da mal eine Fremdwartung macht. Hier in Deutschland sehe ich es anders, aber im Ausland, denke ich, ist es angemessen, wenn man auch mal ein Logbuch einlegt oder eine neue Dose legt, eine ganze.
Ja, ich denke, da wird keiner böse sein. Ne? Aber wo du gerade bei Logbuch bist, ich meine, so Sachen wie so Webcam-Caches, da hatten wir ja auch ein Thema, damit kommen wir dann auch zum nächsten Menüpunkt, zum nächsten Themenpunkt. Du hattest mal Diskussionen zum Thema zusätzliche Logbedingungen einführen und das hat ja einen ziemlich langen Kreislauf im Forum auch gehabt und ich glaube, da seid ihr so langsam zu einem Kontext gekommen.
Ja, wir hatten uns hier vom Support-Team mal drüber ausgetauscht. Grundsätzlich sind zusätzliche Logbedingungen erlaubt. Erst war es mit generell sind wir übereingekommen, zusätzliche Logbedingungen sind erlaubt. Bei Logbedingungen zu Webcam-Caches, wo eigentlich schon das Webcam-Bild ein Log sein sollte, waren wir etwas unterschiedlicher Meinung. Aber wir sind dann dazu übereingekommen, dass auch da der Owner seine Freiheiten hat und dass das erlaubt ist, was rechtlich erlaubt ist. Also die Kreativität wollten wir nicht einschränken. Was bedenklich ist, also nicht nur bei Webcam-Caches, sondern auch sonst bei Safaris oder bei virtuellen, wenn der Owner noch ein Selfie verlangt. Weil ein Selfie ist per Definition ein Bild von sich selber, also wo das Gesicht, wo die Person drauf ist. Und das kann man rechtlich eigentlich nicht einfordern, weil das recht am Bild liegt beim Owner. Und ja, bei den Safaris hat sich auch so weit eingebürgert, dass man nicht ein Selfie verlangt, sondern sagt, man braucht ein Bild, wo der Finger drauf ist. Also man selber, kann der Finger sein, kann der Schuh sein, ein GPS, der Rucksack, das Rad. Einfach ein Bild, was zeigt, dass ich vor Ort war und dass das mein Logbild ist und nicht von irgendjemand aufgenommen wurde.
Und das ist auch der eigentliche Diskussionspunkt gewesen, warum wir das nochmal auch im Support diskutiert haben, ne? Dass wir da irgendwie uns nochmal miteinander vereinbaren, was wollen wir da eigentlich wirklich haben, ja.
Ja, das ist das, was ich immer sage, die Community treibt uns an und die Community macht aber nicht die Vorschriften, sondern die müssen wir letztendlich überlegen, was richtig ist. Und da zählt bei uns der Open-Gedanke. Open heißt die Freiheit zu entscheiden, was ich für einen Cache lege. Genauso wie ich auch im Log die Freiheit habe zu entscheiden, nein, ich werde da kein Selfie hochladen, sondern der kriegt meinen Daumen von der Vorderseite, von wegen Fingerabdruckscanner und so weiter. Oder ich halte mein GPS ins Bild, das ist auch so Sachen. Also es gibt Freiheiten einfach, die sich die Leute nehmen dürfen und da muss man auf beiden Seiten um Akzeptanz bitten, solange im Grund die Logbedingung, die gestellt worden ist, ja auch erfüllt wird. Also mach ein Foto von der Welle, die Wand hochschießt oder was weiß ich, geh am Leuchtturm und stell dich am Kopf oder sowas. Wenn das im Prinzip irgendwas erfüllt ist, dann müssen wir es akzeptieren. Und ich denke, dann muss man auch kein Regelwerk für erschaffen, denn wir versuchen mit möglichst wenig Regeln auszukommen und das sollten wir auch so beibehalten. Tja, wenn ich jetzt so weiter gucke, steht hier nochmal einmal das Thema DSGVO-Zwischenbilanz. Aber ich glaube, das haben wir gerade schon am Anfang einmal durchgezogen.
Ja, es war bloß, ich wollte es jetzt nicht gleich als erstes Thema machen, ist natürlich das Hauptthema der letzten Wochen oder auch der letzten, ja, seit Ende Mai gewesen. Aber es passt ja eigentlich zu dem Blick hinter die Kulissen. Okay, hatten wir schon ein bisschen geschweift oder erklärt. Das können wir jetzt ruhig
als Anmerkung
erledigt ansehen.
Aber eine Anmerkung hätte ich noch.
Dann los.
Und zwar hat es, glaube ich, kaum einer gemerkt, beziehungsweise es hat keine Reaktion bis jetzt in dieser Richtung gegeben und du korrigierst es gerade in unseren Shownotes leider falsch. Es muss ein kleines D sein, denn es handelt sich dabei um die eigentliche neue Adresse, die wir dort eingeführt haben. Und zwar ist die Datenschutzerklärung der erste Teil, der bereits auf unserem neuen Framework basiert. Das heißt, nach den Field Notes, was wir als Controller zum Testen hatten, haben wir zum ersten Mal eine Content-Seite, eine Textseite in unserem neuen Framework und jetzt kommt nach top oben drauf sogar in einem Teil des neuen Layouts veröffentlicht. Das heißt, wer jetzt auf die Datenschutzerklärung geht, hat den ersten Eindruck, was hier designtechnisch gerade im Hintergrund passiert. Und da gab es noch kein Feedback für.
Da müssten wir jetzt eigentlich Zoom aktivieren, ne? Aber ist jetzt so kurzfristig.
Ja, das macht ja nichts.
Aber also ich könnte mir dazu vorstellen, dass die Datenschutzerklärung nur die angeguckt haben, die jetzt die Löschung beantragt haben und den anderen nicht das wusste. Die haben gar nicht reingeguckt.
Ich meine, gut, da steht also wahrscheinlich fast überall dasselbe drin. Ich mache mal Folgendes. Während ihr jetzt gleich mal übergeht, gucke ich mal ganz kurz nach, was wir für ein Feedback im Bereich Google Analytics hatten. Also sprich, wie viele da drauf geschaut haben. Vielleicht gibt es ja da eine Zahl zu.
Ja, gehen wir mal rüber zu den Tipps und Tricks. Da habe ich zum Beispiel zwei, wobei ich, ja, die eine ist vielleicht... mache ich mal nur ganz kurz. Das ist die OC Heatmap. Wer es noch nicht kennt, es gibt einen Link, der ist nicht von uns, sondern von Flop. Flop hat ja, wie gesagt, diese tolle Karte. Flops tolle Karte kann man sogar googeln. Also unter flop mit Doppel-P .net findet ihr ja alles Mögliche. Und unter anderem auch unter www.flop.net/heatmap wird geschrieben H-E-A-T-M-A-P. Also heiße Mappe oder Karte. Findet ihr die Cache-Aktivitäten auf OC visualisiert und zwar auch recht aktuell. Ich klicke mal jetzt auf den Link rauf.
Ich habe übrigens meine Zahlen.
Ja, gleich. Also ihr seht erstmal, sieht aus so wie Europa oder so Deutschland im Nachtmodus mit einzelnen heißen Flecken. Je wärmer es ist, desto mehr passiert da. Berlin sehe ich gerade, ist da anscheinend eine Heatmap oder eine heiße Zone da oben in In Hamburg entwickelt sich was, dann natürlich Ruhrgebiet. Und wenn wir runtergehen, steht da Stand 3.6.2018. Also kann man ja sagen, tagesaktuell. Okay, das war jetzt erstmal die Heatmap und jetzt zu dir, Mirko.
Ja, ich habe also gerade nochmal die Statistik angeschaut zum Thema Datenschutzerklärung. So, am 25. Mai traf das Ganze ja in Kraft. Wir haben in der Nacht vom 24. auf den 25. unsere E-Mail-Flut losgeschickt und die erreichte dann auch in dem ersten Tag erstmal 45 Leute, also 45 Leute, die als Erstreaktion draufgeschaut haben. Am 26. Mai hatten wir bereits über 560 Menschen drauf. Um kurz zu machen, seit dem 25. Mai, also gut einer Woche, hatten wir hier 1145 Seitenaufrufe von dieser speziellen Seite. Und das nenne ich jetzt mal nicht gerade wenig. Auch jetzt gerade, wo wir darüber gesprochen haben, waren vielleicht auch gerade hier aus dem Chatraum 3 Leute auf dieser Seite drauf.
Gut, und dann gleich mal eine Bugfrage live. Wenn ich darauf klicke, sehe ich ganz links oben Anonymous. Merkt er nicht, dass ich Mika bin?
Nein, so weit ist das noch nicht, da wir das noch nicht verbunden haben. Und eine weitere Frage, die der Sammy gerade im Chat nochmal gestellt hat, nochmal gefragt hat. Es gibt ja immer auch gerne die Menschen, die sich nicht tracken lassen möchten. Es gibt 2 Technologien dafür. Zum einen hatten wir schon mal berichtet, dass der Browser, den man benutzt, eine Do Not Track Funktion hat. Das heißt, man kann dort einen Haken im Browser setzen und sagen, ich möchte grundsätzlich bei Webseiten nicht getrackt werden. Das Blöde daran ist, dass gerade der Chrome-Browser diese Funktion gerne mal übersieht. Also das habe ich zumindest rausgelesen und rausgehört. Und wir haben in unserem Seitenheader, also in der Webseite, in dem Kopf davon, haben wir die Analyse selber durchgeführt und gesagt, so, wenn jemand diesen Haken gesetzt hat, erkennen wir das selbstständig, also verlassen uns da nicht auf den Browser, dass der das zuverlässig ausbaut, sondern wir fügen dann den Code von Google Analytics gar nicht erst in die Seite ein bei demjenigen, der uns da besucht. Das heißt, wenn man das deaktiviert hat, kann man das gerne ausschalten. Und natürlich das, was der Gesetzgeber fordert, in der Datenschutzerklärung findet ihr auch Google Analytics und da gibt es einen Link zur Opt-out. Das heißt, man kann hier sagen, ja, also ich möchte von Google Analytics grundsätzlich nicht getrackt werden, dann kann man sich da rausschnipseln. Ja, das wollte ich nochmal so erwähnt haben. Also wir respektieren beides. Ne? Wenn man uns keine Daten geben möchte, kann man das tun. Aber wir haben so viel Traffic und Besuch auf einen oder anderen weniger, das ist nicht so schlimm. Ich habe genug zum Auswerten, das reicht mir. Also und anonymisiert werden die Daten übrigens auch. Ne? Also nicht, dass einer meint, dass wir jetzt wissen, dass der Mika jetzt auf der Webseite ist. Das wissen wir nicht.
Okay.
Ja, wir haben eine Cache-Liste des Monats. Und zwar geht es dabei um das Thema Geocaching 2.0. Das hatten wir diesen Monat auch im Forum. Und zwar ist da der Cacher Rohasch, ich glaube, der kommt auch aus der Region München, war da sehr aktiv.
Augsburg,
aber irgendwo aus dem Süden. War da sehr interessiert an dem Thema und hat auch einiges dazu geschrieben. Grob kann man unter Geocaching 2.0 so Caches wie QR-Codes oder NFCs, Funkchips, etc. Beinhalten verstehen. Zumindest hat er in der Cache-Listen-Beschreibung einiges zu den Geocaching 2.0 Caches aufgelistet. Zum Beispiel, dass vor Ort so ein Cache auf jeden Fall versteckt sein muss, also es ist kein Virtual, dass das eben auch gefunden werden muss und dass dieser Cache das Log-Kennwort enthält, man dann aber nicht auf ein Papierstreifen loggt, sondern irgendwo online, indem man einen NFC-Code scannt und auf dem Chip möglicherweise schon speichert oder dass es irgendwie anders elektronisch funktioniert, dass eben auch keine Webcam-Caches sind. Also genau, und das ist eben...
Entschuldigung.
Ja?
Sorry, ich kann dazu was ergänzen, weil ich habe schon auch von Rohash Cache gefunden, genau so ein NFC Cache, den er versteckt hat.
Was musstest du da genau machen?
Also tatsächlich ist es so, dass man ein modernes Handy braucht in dem Fall, ja. Ein Handy, was auch NFC erkennt. Und man muss es auch an einer bestimmten Stelle halten, weil es gab Vorsucher, die irgendwie diesen NFC-Chip nicht gefunden haben. Und wenn man den also an der richtigen Stelle mit dem Handy das NFC aktiviert hat, dann kommt man auf die Webseite vom vom Rohesh sozusagen, oder Rohash, ja, und der macht eine kurze Beschreibung rein und dann hat man das Logpasswort, was man dann für das Online-Loggen benötigt. Und man kann auf dem Chip selber nicht loggen. Das ist auch nur ganz begrenzt, was man da abspeichern kann. War auch meine Idee von mir. Ich habe noch 10 NFC-Chips hier bei mir liegen und hätte sie gerne verwendet. Spannend ist, dass man das sind wie Aufkleber, die kleben irgendwo. Ja, die können die gleiche Farbe haben wie das Objekt, auf dem das aufgeklebt ist. Die können hinter irgendeiner Klappe versteckt sein. Die können auch... Da gibt es bestimmt kreative Ideen. Das ist auf alle Fälle etwas, was irgendwie schick, modern und weniger wartungsintensiv ist als dieser Garmin-Chip, wo man ab und an auch die Batterie austauschen kann. Finde ich sehr innovativ, sehr schick, kann man bestimmt auch eine Menge mitmachen. Insbesondere an viel beliebten Orten, ne? Weil da kann ich jetzt, wenn ich da eine Dose hervorziehe, ist vielleicht ein NFC-Chip einfacher zu scannen. Sehr attraktiv. Okay.
Ich finde das auch eine sehr innovative Idee. Mit meinem Handy musste ich allerdings schon eine schlechte Erfahrung machen, nicht beim Geocaching, aber bei dem neuen Personalausweis, dass mein Handy nicht mit der Personalausweis-App kompatibel ist, beziehungsweise das Handy offenbar noch nicht die bestimmte NFC-Frequenz verarbeiten kann. Aber ganz neue Handys, zum Beispiel Samsung S8 oder was auch immer, die sollten das dann wahrscheinlich mittlerweile können. Aber da muss man dann eben schauen, wie gut das Handy ist und was das Handy packt. Aber an sich finde ich das sehr innovativ und interessant. Insgesamt hat die Liste aktuell 23 Caches. Und der Rohash bittet euch, wenn ihr noch irgendwelche Caches kennt, in denen QR-Codes oder NFC oder was auch immer in die Richtung vorkommt, dass ihr ihn dann anmailt über Open Caching und dann nimmt ihr die Caches auch noch mit in die Liste auf.
Genau, dann kommen wir jetzt von der Cache-Liste des Monats. Dieses Thema haben wir jetzt abgeschlossen. Zu dem Log des Monats. Angelika, ich habe gehört, du bist einer Ehekrise auf die Spur gekommen.
Nicht ganz, es wurde mir vom Owner dieses Safari-Caches übermittelt. Der fand diesen Log-Eintrag so schön. Das ist die, die OC-Nummer OC106F0. Und da geht es darum, auf den Zifferblättern von Uhren die römische 4 auszumachen, weil meistens findet man die 4 Striche, die einfach besser abzulesen sind als die römische 4 aus der Ferne. Und Safari-Aufgabe ist es eben, eine römische 4 auf so einem Zifferblatt zu finden. Und dann kam eben dieser Log-Eintrag, dieser Cache hätte beinahe eine Ehekrise ausgelöst. Frau Aukohl versus Herr Aukohl. Frau Aukohl, wir müssen noch den Safari 4 versus 4 machen. Die Uhr an der Kirche in Moorhaupt-Formsbach hat so ein Zifferblatt. Herr Aukohl, Quatsch, die hat 4 Striche. Frau Aukohl, nein, die hat römisch 4. Nein, doch, nein, du spinnst. Heute wurde der Fall geklärt und wir waren gespannt, wer recht hatte. Zu unserer Verblüffung hatten wir beide recht. Am Kirchturm sind beide Versionen vorhanden.
Klingt irgendwie nach modernisiert, aber nicht auf allen Seiten, ne? Oder irgendwie, weiß ich nicht, wie eine Kirchturmuhr 2 verschiedene Ziffernblätter haben kann.
Es gibt auch ein passendes Bild dazu im Log, das beide Versionen zeigt. Sehr interessant.
Vielleicht waren sie sich bei der Renovierung nicht einig, welche Version sie haben wollten. Dann haben sie es einfach aufgeteilt.
Oder sie haben sich überlegt, ach, wenn jemand das eine nicht kennt, dann geht er eben mal 30 Meter weiter auf der anderen Uhr und oh, ja. Die 4, die kenne ich.
Ja, also lustige Sache. Safari ist immer ein Schmunzler wert. Bleiben wir quasi beim Thema. Diesmal geht es nicht um ein besonderes Log, sondern um eine Cache-Empfehlung. Und zwar haben wir einen Cache aus Tübingen. Da lasse ich wieder Angelika zu Wort kommen.
Kleinen Moment. Es geht um einen unbekannten Cache-Typ, der heißt Pilotbox Tübingen. Da muss man in ein WLAN-Netz einloggen mit dem Namen Pilotbox, sich damit verbinden, also ohne Passwort, ist nicht passwortgeschützt, und kann dann loggen.
Noch so ein Geocache 2.0?
Ja, aber eben nicht mit NFC, sondern mit WLAN.
Der das passt bestimmt dann auch gut in die Liste rein.
Und das würde dann dein Handy wahrscheinlich noch schaffen, Slini.
Ja, dann muss ich mal nach Tübingen fahren.
Also gestern ist auch ein neuer rausgekommen, ich habe ihn aber jetzt gerade nicht mehr bereit. Da muss man mit dem PMR-Gerät sonntags um 18 Uhr, 3 Minuten lang hat man die Chance, einen Funkspruch abzuhören mit den Koordinaten für den Cache. Der liegt in Köln.
Das ist cool.
Ich hatte mal irgendwann einen Cache, da musste man zu einer bestimmten Stelle mit seinem Auto oder einem anderen Radio kommen. Und da hatte der Owner einen Piratensender aufgebaut, der tagsüber aktiviert war. Und da musste man, konnte mit dem Auto vorfahren, Radio an auf eine bestimmte Frequenz. Und da hat man gehört, ah ja, okay, da geht's los. Und dann kam so ein Polizeisprech, die dann angesagt haben, wo die nächste Station ist. Das war sehr cool gemacht.
Ja, den kenne ich auch.
Ja, Berlin hatte auch mal sowas.
Ach ja, manche schöne Events, manche schöne Caches. Ja, kommen wir zum nächsten Themenbereich, das sind die Events. Und da habt ihr richtig heiß, richtig scharf was in der Suppe.
Man könnte auch sagen, da steppt die Kuh in der Suppe. Wir haben am nächsten Samstag unser Vor-Event, würde ich fast sagen, wobei das nicht ganz stimmt. Also unser Test-Event für das HQ-Event am 29.09.2018. Und zwar ist das OC14719. Und heute im OC Talk sind wir schon zu dritt, die nächsten Samstag da sein werden. Beginnt um 14 Uhr in der Seelounge in Augsburg. Neben Angelika ist dann auch der Fernseher dabei, den man vielleicht da auch begrüßen kann.
Ja, und wir wollen uns da gemütlich treffen. Zum einen die Seelounge testen, ja, mit dem Essen, das haben wir bisher noch nicht gemacht. Und dann auch mit den lokalen Cachern aus Augsburg ein bisschen besprechen, was wir da zum Event noch außenrum an Caches und sonstigen Rahmenprogrammen machen können.
Tolle Idee. Sendet uns auch ein paar schöne Bilder vom See.
Sind schon im Listing, eins ist schon drin und können wir euch gerne zeigen. Machen wir bestimmt dann im finalen Listing auch fürs HQ-Event rein.
Ja, ich habe ein paar Bilder vom vorigen Besuch im März, aber weiß nicht, ob die jetzt noch interessant sind.
Das war jetzt übrigens das Event am 9.06. Übrigens ist es genau der Tag, glaube ich, wo auch dieser Worldwide Flashmob stattfindet. Ist natürlich ein bisschen doof gelegen, aber vielleicht könnt ihr noch einen Flashmob draus machen, dann passt es sogar. Na gut, der nächste Termin, oder ich mache das immer in chronologischer Reihenfolge und konzentriere mich natürlich auch mehr auf die OC-Only-Events, wäre der 16.09., also eine Woche drauf. Ein Samstag, klar, ist der Newbie-Event Berlin von mir, hat die OC-Nummer OC6E6B. Und diesmal, ja, könnte ich fast sagen, auch das ist nicht nur Nübe Event Berlin, sondern quasi Nübe Event Brandenburg. Das ist direkt an der Grenze im südlichen Berlin und zwar bei Kohlhaasenbrück. Und wir werden mal da einen Cache eines bekannten Berliner oder ein Multi eines bekannten Berliner Geocachers machen, der auch sehr OC-affin ist. Und zwar, Multi-gleichnamiger Name, Multi Kohlhaasenbrück, also da, wo wir sind, so heißt auch der Cache. Gut zu erreichen über die Bahnverbindung Potsdam-Griebnitzsee und ja, mal sehen, was uns da erwartet. Ich kenne den Cache noch nicht, also bin ich in dem Sinne auch ein Newbie, aber hoffe, dass wir da mit viel Erfahrung das natürlich lösen, wo immer uns der Weg hinführt. Beim letzten Mal hat das ja auch geklappt. In Potsdam, in fremden Gefilden, sind wir dank Golderfinch, falls er das hört, vielen Dank nochmal, schön fündig geworden.
Ab jetzt wird zurückgeschossen.
Oh ja, das war mal. Er kann mich noch erinnern, ich war ja Rudern, Schülerruderverband in Berlin und da sind wir eben nicht den großen Wannsee berudert, sondern den kleinen Wannsee, ist eher so eine kleine Seenkette. Und dann kamen wir auch an so eine so eine Wassermarkierungslinie vorbei und auf der anderen Seite war das Grenzboot, ne? Also natürlich ist man immer schön auf seiner Seite geblieben, aber ja, da hat man sich auch überlegt, was passiert, wenn man da mal so über die virtuelle Flussmitte hinauskommt oder Seemitte, wo dann gleich gerammt wird. Naja.
Die machen wahrscheinlich das Wasser raus. Naja gut, Die Probleme haben die Kollegen in München ja nicht. Und da hat der Windling wohl noch ein Treffen organisiert, oder?
Genau, das nächste Event ist am 29.06.2018 ab 18 Uhr. Und zwar, Augenblick mal, mit der OC-Nummer 147BC. Das ist das erste Münchner Cache-Stock-Treffen auf der Hundemeile. Ich kenne die Stelle sehr gut. Da sind auch noch andere Caches, die man besuchen kann oder suchen kann. Aber dieses Mal steht der Cache-Hund im Mittelpunkt. Der Windling hat auch einen schönen großen Hund, den sie dann mitbringen wird. Es gibt schon einen Teilnehmer, einen möglichen Teilnehmer. Wenn ich allerdings meinen Kalender so anschaue, bin ich mir gar nicht sicher, ob ich denn tatsächlich dabei sein kann, weil ich auch ein bisschen geplant habe, Berlin zu besuchen. Insofern.
Hui!
Ja, den einen freut's, danke Mika, dem anderen ist es vielleicht ein bisschen traurig. Insofern, bitte kommt hin, mit oder ohne Hund, zum Event der Windling am 29.06. und macht ihr eine Freude.
Also genau. Nur mal so zum Verständnis, ne? Nicht, dass jetzt die Leute meinen, dass du Sprachfehler hast, weil wir sprechen von der Windling und ihr eine Freude machen. Man hört ganz klar heraus, der Windling ist eine Dame.
Das ist so, genau. Und das hat mich am Anfang auch irritiert, aber ich gewöhne mich dran.
Okay, dann bleibt eigentlich nur noch unser Haku-Event schon mal weiterhin zu promoten.
Genau, ich habe es ja gerade schon gesagt, am 29.09.2018 wird das in Augsburg stattfinden. Wir freuen uns schon alle sehr und ihr könnt ja schon mal reinschnuppern. Ich habe es ja vorhin erzählt, kommt vorbei zum Vorevent am Samstag. Wir freuen uns auf euch, kommt spontan vorbei. Ich glaube, wir werden dort Platz finden und es macht Lust und Laune. Ich werde mein Fahrrad mitbringen. Das habe ich schon fest vor. Ich glaube, die Angelika auch, oder?
Ja, habe ich auch vor.
Genau. Und dann werden wir eine kleine Runde vielleicht vorher radeln. Wer also kommt, bitte mal Bescheid sagen. Dann kann man vielleicht auch etwas schon vor dem eigentlichen Starttermin um 14 Uhr machen. Vielleicht eine Runde radeln gehen, da nochmal alles ein bisschen besser erkunden, als wie wir das beim letzten Mal gemacht haben. Ihr seid alle herzlich eingeladen, ob aus Augsburg, München oder wo auch immer. Wer schon mal kommen möchte und mit überlegen möchte, der ist herzlich willkommen.
Ja, und wer mit uns radeln möchte oder vorher irgendwas mit uns unternehmen oder auch uns zeigen von den lokalen Augsburgern, Kontakt an Schatzforscher oder an mich.
Genau. Ja, und damit sich jetzt keiner fragt, wo ist denn der Listing? Ja, ihr habt ja gerade mitbekommen, wir haben jetzt am nächsten Wochenende erst nochmal eine Vorbesprechung, ein Vorevent. Und ich glaube, dass auch erst dann, wenn dann auch wirklich so die Location nochmal besucht worden ist und doch ein paar mehr Fakten auf dem Tisch liegen, dass man dann erst über das Listing nachdenken kann. Ich meine, wir haben noch 2 Monate Zeit, noch über 2 Monate Zeit. Wir sind fast 3. Quatsch. Und das Listing kommt also früh genug. Aber merkt euch schon mal den Termin. 29. September in Augsburg. Irgendwo da.
Zum Listing kann ich noch das dazu sagen. Wir haben das noch nicht rausgebracht, weil wir vorhaben, das historische Wasserwerk in Augsburg zu besuchen. Das ist ungefähr 500 Meter von der Location am Kuhsee entfernt. Aber eine Zusage über Führungen bekommen wir erst im Juli. Und da warten wir einfach noch mit dem Listing, bis das klar ist, nicht, dass wir was versprechen, was wir nicht einhalten können.
Ja, das ist gut. Okay. Ja, Mika, dann würde ich sagen, kannst du deinen quasi fast schon letzten Satz bringen zum Ende eines jeden OC-Talks.
Genau, und zwar den nächsten Sendetermin. Der ist wie immer am ersten Sonntag im Monat und das ist interessanterweise auch der 1. Juli. Also gleich, es fängt mit dem Juli an, es ist ein Sonntag, damit Sendetermin. Zur guten Zeit um 20.30 Uhr.
Wunderbar. So, dann bleibt uns auch nichts anderes, als euch eine echt schöne, warme, angenehme Sommerzeit zu wünschen. Denkt dran, dass ihr beim Cachen genug zum Trinken dabei habt, nicht, dass ihr uns da umkippt. Und ansonsten sage ich hier von Niederrhein tschüss, servus, goodbye. Schöne Grüße, der Mirko.
Schöne Grüße von der kühlen Alp.
Und tschüss aus Berlin.
Tschüss aus Trier.
Tschüss aus München.
Tschüss aus Halle.
Tschüss aus dem Helmstadt.